SRF 3.
Die Gewalt zwischen Palästinensern und Israeli, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, ist besorgt.
The longer this cycle of violence continues, the more challenging it will be to reach that ultimate goal.
Je länger die Gewalt andauere, desto schwieriger wäre es, sie es zu stoppen. Der UNO-Sicherheitsrat sucht nach einer Lösung. Bei der SP Schweiz sind große Veränderungen geplant. Die neue Parteispitze möchte die Partei in eine agile Mitmachtruppe umbauen. Geimpft heißt nicht unbedingt unbekümmert sein. In der Schweiz werden sich von knapp 1,2 Millionen vollständig geimpften Menschen fast 130 Personen dennoch mit dem Coronavirus infiziert. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es sind diese Bilder wieder in den letzten Tagen. Tausende Raketen sausen aus dem Gazastreifen auf Ziele in Israel. Die israelische Armee antwortet mit dem Beschuss aus der Luft und vom Boden aus. Seit Tagen schaut die Welt gebannt zu. Der Auslöser diesmal war die drohende Wegweisung palästinensischer Familien aus Ostjerusalem. Ihre Häuser stehen auf Land, das einst Juden gehört hatte. Es geht immer wieder um die Urfrage, wem gehört das heilige Land? Fredrik Steiger, die USA haben vor wenigen Tagen angekündigt, im Konflikt vermitteln zu wollen. Der UNO-Sicherheitsrat ist alarmiert über die Situation im Nahen Osten und hat zu einer dringenden Sitzung eingeladen. Sie hat eben erst begonnen in New York. Was ist da zu erwarten?
Zunächst mal eine heftige Debatte, die hat bereits begonnen mit den Voten der Vertreter Israels und Palästinas, dann auch mit einem eindringlichen Appell von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der beide Seiten, die Akteure auf Seiten Israels und der Hamas, sehr heftige kritisiert. Man wird in dieser Debatte auch sehen, dass der Sicherheitsrat gespalten ist, allerdings keineswegs hälftig, sondern sehr einseitig. 14 von 15 Mitgliedsländern im Sicherheitsrat finden, es geht nicht, dass dieses wichtigste, mächtigste UNO-Gremium weiterhin schweigt. Sie möchten eine Deklaration, das ist eine mildere Variante der Resolution, eine Deklaration, die alle auffordert, die Angriffe sofort zu stoppen, den Schutz der Zivilbevölkerung zu respektieren und Verhandlungen aufzunehmen. Die USA allerdings waren in bisherigen Treffen des Sicherheitsrats in der vergangenen Woche nicht bereit für eine solche Erklärung, die auch Israel deutlich kritisieren würde.
In diesem unendlichen Konflikt haben schon verschiedene Akteure versucht, eine Lösung zu finden. Jetzt also vielleicht auch die Amerikaner. Aber was könnten sie denn bewirken?
Also etwas bewirken können sie natürlich. Sie sind in der UNO, in der Welt einflussreich. Vor allem haben sie Einfluss auf Israel, wobei man sich keine Illusionen machen darf. Einen Frieden erzwingen im Nahen Osten, solange die Akteure vor Ort nicht wirklich dazu bereit sind, das können auch die Amerikaner nicht wirklich erreichen. Dazu kommt für die Regierung von Joe Biden, kommt diese jüngste Eskalation im Nahen Osten im Grunde höchst unwillkommen, um nicht zu sagen lästig. Biden möchte eigentlich auch außenpolitisch seine Energie fokussieren auf die Klimapolitik, auf China, auf Asien und nicht politisches Kapital im Nahen Osten investieren, wo einfach seit langer Zeit, wie man weiß, kaum Lorbeeren zu holen sind.
In der Vergangenheit hieß es immer, ohne eine Zwei-Staaten-Lösung wird es niemals Frieden geben. Doch solche Vereinbarungen gab es ja auch schon.
Es ist wohl so, dass nüchtern betrachtet die Zwei-Staaten-Lösung wohl immer noch die beste Variante für einen dauerhaften Frieden wäre. Die UNO, die EU stehen weiterhin hinter der Zwei-Staaten-Lösung. Wahrscheinlich auch die Regierung von Joe Biden, anders als die Vorgängerregierung von Donald Trump, die nicht mehr hinter dieser Lösung stand. Bloß es gibt eben im Moment in der Region selber kaum mehr jemanden unter den Israelis und Palästinensern, die die Situation eben wirklich nüchtern betrachtet. Und Frustration, Misstrauen und Hass regieren. Und es gibt immer weniger Anhänger der Zwei-Staaten-Lösung. Bloß überzeugende Alternative zu dieser Lösungsvariante gibt es eben auch nicht.
Gestern haben die Israelis ein Hochhaus in Gaza in Schutt und Asche gelegt. Darin hatten internationale Medien ihre Büros. Israel argumentierte, das Haus sei von der Hamas als menschliches Schutzschild benutzt worden. Ist das plausibel?
Es ist nicht unplausibel, denn es ist bekannt, dass die Hamas, übrigens wie auch die Taliban in Afghanistan beispielsweise, menschliche Schutzschilde verwenden, also konkret Kommandoinfrastruktur, Waffenlager in oder in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Spitälern platzieren. Dazu böte sich natürlich ein Haus mit Korrespondentenbüros ebenfalls an, um so zu erreichen, dass man dort eben nicht beschossen wird. Ob das aber hier tatsächlich der Fall war, dafür gibt es bislang nur israelische Aussagen und noch keine unabhängigen.
Wenn in einem Konflikt Medienhäuser oder Journalistinnen attackiert werden, dann kommt ja immer schnell auch die Frage oder die Vermutung auf, dass die Medien zum Schweigen gebracht werden sollten. Wäre das eine Möglichkeit?
Das scheint mir unwahrscheinlich, denn die Medien in dieser Region zum Schweigen zu bringen, das ist einfach nicht sehr realistisch. Israel und Palästina sind nicht Nordkorea, wo man die ausländische Berichterstattung weitgehend unterbinden und zumindest kontrollieren kann. Es gibt in Israel hunderte von ausländischen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die dort akkreditiert sind. Es gibt viele israelische Journalisten, die für internationale Medien berichten. Also da einfach die Information zu unterbinden, das halte ich für kaum möglich. Dazu kommt, im aktuellen Konflikt handelt es sich auch um einen Informationskrieg. Es geht auch um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung weltweit. Und wenn Israel nun tatsächlich gezielt Journalistenbüros bombardieren würde, zerstören würde, dann würde es im Grunde genommen den Kampf gegen die internationalen Medien aufnehmen. Und so ist ein Informationskrieg ganz gewiss nicht zu gewinnen.
Besten Dank für diese Informationen. Das war unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger. Und wir bleiben gleich noch beim Nahostkonflikt und das IKRK richtet einen dringenden Appell an die UNO. Ursula Furgler hat die Nachricht dazu.
Es sei die intensivste Gewaltspirale seit Jahren. So bezeichnet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, die derzeitige Situation im Gazastreifen und in Israel. Eine solche Intensität habe man in dem Konflikt so noch nie gesehen, schreibt das IKRK in einer Mitteilung. Es gebe ununterbrochene Luftangriffe auf Gaza und Raketenangriffe auf große israelische Städte. Auf beiden Seiten würden Kinder sterben. Das IKRK ruft die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates zudem auf, maximalen Einfluss auszuüben, um die Gewalt zwischen Gaza und Israel zu stoppen. In der Türkei endet morgen ein harter Lockdown nach 17 Tagen. Ausgangsbeschränkungen am Wochenende bleiben aber weiterhin bestehen. Auch Restaurants und Cafés sind weiter geschlossen und dürfen nur Lieferservice anbieten, wie das Innenministerium in Ankara mitteilte. Landesweit gelten zudem abendliche Ausgangssperren ab 21 Uhr. Reisen zwischen Städten sind aber wieder möglich. Zu Unmut in der Bevölkerung führte, dass Feriengäste von den Ausgangsbeschränkungen in der Türkei ausgenommen sind. An der Westküste Indiens ist ein Zyklon auf Land getroffen, mit sintflutartigen Regenfällen und starkem Wind. Mindestens 6 Menschen seien dabei gestorben, berichtet die Zeitung Indian Express. In den Bundesstaaten Kerala, Karnataka und Goa seien zahlreiche Häuser beschädigt oder zerstört und Bäume entwurzelt worden. Hunderttausende Menschen aus diesen Gebieten sowie den angrenzenden Bundesstaaten Maharashtra und Gujarat seien in Sicherheit gebracht worden. Entlang der Küste sind mehr als 100 Rettungsteams des indischen Katastrophenschutzes im Einsatz.
Info 3 Abend.
Im letzten Herbst haben Cedric Vermuth und Matthias Mayer das Präsidium der SP übernommen und sie sind angetreten mit dem Versprechen, der Partei neuen Schwung zu verleihen. Nun planen sie einen Umbau der Parteiführung, wie die NZZ am Sonntag heute berichtet. Inlandredaktor Raphael von Matt hat sich die Pläne angeschaut.
Näher an die Basis. Die SP soll zur Mitmachpartei werden. Dies ist das Ziel der SP-Spitze, wie Co-Präsidentin Matthias Mayer sagt.
Für uns ist Politik nicht einfach nur das, was im Bundeshaus stattfindet, sondern auch das, was auf der Straße stattfindet, wie der Klimastreik oder der Frauenstreik eindrücklich zeigt. Und ja, wir wollen ein Ort sein, wo sich vom Regierungsrat bis zur Klimastreikaktivistin alle in ihrer Art und Weise engagieren können.
Die SP will sich also stärker öffnen für soziale Bewegungen und insbesondere auch die eigenen Kantonalparteien besser einbinden.
Weil sie in ganz vielen Themenfeldern sehr stark betroffen sind.
Und deshalb sollen sie mit ihren vielen guten Ideen eben auch die nationale Politik prägen können, damit das für die gesamte SP Schweiz eine Stärkung darstellen wird.
Das Ziel ist also, näher zur eigenen Basis zu rücken, indem die Geschäftsleitung der Partei abgeschafft wird und dafür ein neues Gremium entsteht, ein 80-köpfiger Parteirat. Diesem Parteirat sollen Vertreterinnen der verschiedenen Teile der Partei angehören, also der Kantonalparteien, der Jungsozialisten, der Migrantinnen, der SP-Frauen und so weiter. Dieser Parteirat trifft sich alle 2 Monate und bestimmt die Ausrichtung der SP-Politik mit. Eine zweite Änderung: Die SP-Spitze will die Delegiertenversammlungen, die jedes Quartal stattfinden, durch 2 große Parteitage im Jahr ersetzen. Bei der Sozialdemokratischen Partei sind also große Veränderungen geplant. Bei Politbeobachtern fällt das Urteil dazu vorsichtig positiv aus. Politologe Claude Longchamp findet es zwingend, dass die Partei auf die Wahlniederlage bei den letzten nationalen Wahlen reagiert und sich neuen sozialen Bewegungen öffnet.
Ich sehe hier durchaus Möglichkeiten der Einbindung, verstärkten Einbindung, wie das an anderen Orten durchaus auch schon geschieht. Beispielsweise Kanton Basel-Stadt hat die SP eigentlich ein ähnlich strukturiertes Parteiparlament, wie das jetzt der SP Schweiz vorschreibt.
Etwas skeptischer reagiert Politgeograf Michael Herrmann, der die SP ebenfalls seit Jahren genau beobachtet. Dass sich die Partei verändern wolle, sei auf jeden Fall richtig. Aber sein Fazit fällt zwiespältig aus.
Zum einen denke ich, dass wirklich die innerparteiliche Debatte belebt werden kann mit diesem Parteirat. Zum anderen ist es aber ja nicht wirklich eine Öffnung der Partei, sondern es ist immer noch so, dass auch 80 Leute, das ist immer noch eine Elite, das ist nicht wirklich die Basis. Und ich frage mich wirklich, ob das Element des Mitmachens, des Öffnens für andere Gruppen, ob das mit dieser Reform wirklich gegeben ist.
Bei den letzten Wahlen hat die SP klar verloren. Umso wichtiger werden für sie die nächsten Wahlen im Jahr 2023. Politologe Claude Longchamp bezweifelt, dass die geplante Reorganisation bis dann bereits spürbar wird.
Mittelfristig halte ich es aber für richtig, dass man die Partei darauf einstellt, dass sie in einer Gesellschaft politisieren will, in der eigentlich die Gesellschaft flexibler, aktiver und auch engagierter geworden ist, wie wir das jüngst bei verschiedenen Abstimmungen gesehen haben. Und auf das muss sich die Partei einstellen, wenn sie erfolgreich sein will.
Die neuen Ideen von Mattea Meyer und Cedric Wermuth stoßen bei Politbeobachtern also auf Interesse. Nun muss die Neuorganisation am Parteitag der SP im August noch definitiv beschlossen werden.
Und jetzt zum Coronavirus. Da kam heute diese Meldung, Ursula.
In der Schweiz haben sich von knapp 1,2 Millionen vollständig geimpften Menschen laut dem Bundesamt für Gesundheit, dem BAG, fast 130 Personen dennoch mit dem Coronavirus infiziert. Grund sei, dass die Impfstoffe nicht zu 100% wirksam seien, sagte ein Sprecher des BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Die Wirksamkeitsrate liege für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech bei 95%, bei Moderna bei 94%. Außerdem könne die Wirksamkeit der Impfstoffe bei älteren Menschen abnehmen. Zum Sport. 2 weitere Medaillen gibt es für die Schweizer Orientierungsläuferinnen an den Europameisterschaften in Neuenburg. Im Sprint gewinnt Elena Ross Silber, Simona Ebersold holte Bronze. Europameisterin im UL-Sprint wird die Schwedin Tove Alexandersson.
Und wie beginnt die nächste Woche wettermäßig?
In der Nacht und morgen ist es im Norden veränderlich mit Regenschauern und starkem Westwind bei höchstens 14 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig mit Nordföhn bei maximal 22 Grad.
Das war Info 3 am Sonntagabend, heute mit Ursula Furgler und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.